Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Halbfinalteilnehmerinnen und Teilnehmer stehen fest. Heute wurden die letzten vier Halbfinalteilnehmer ermittelt und wir haben zwei spannendere Matches erlebt. Und zwei, und das müssen wir fast sagen, das müssen wir wirklich sagen, Stinker. Und herzlich willkommen damit zu unserer Zusammenfassung hier von Chip and Charge zu Tag, ich glaube, 11 der Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich bin ganz froh, dass es heute Abend sehr schnell gegangen ist, weil ich bin sehr müde und ich habe nicht viel geschlafen. Aber der Tag hatte nur in Wellen richtig was zu bieten heute, oder?
Ja, also ich meine, ich habe ihn natürlich nicht so durchlebt wie du, weil ich erst morgens europäischer Zeit aufgestanden bin, aber ja, ist ein relativer Tag zum Vergessen gewesen und dann vor allem natürlich ein Match am Ende, das jetzt nicht so viel gebracht hat. Ich habe ja immer ein schönes Dokument hier vor mir, meistens stehen da so, weiß ich, 5 bis 10 Sätze oder so, hier steht jetzt genau ein halber Satz, weil was soll man dazu sagen, aber da arbeiten wir uns erst hin.
Wir gehen hier mal wieder chronologisch vor, wie gestern dann auch. Madison Keys traf auf Elina Svitolina heute Morgen. Wir haben es gewusst, die beiden Damen-Matches sind als erste dran, weil sie morgen dann schon wieder dann das Halbfinale spielen müssen. Und Madison Keys traf auf Elina Svitolina. Es war ein Match, was wir von vornherein auch so ein kleines bisschen umkringelt hatten als ein durchaus Match auf Augenhöhe. Und es entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe. Und als erstes können wir sagen, nur noch 2 Siege für Madison Keys. Auf der anderen Seite können wir sagen, hat die mutigere gewonnen? Ich meine, wir haben den Clash der Spielstile. Wir haben die offensive Madison Keys, wir haben die eher defensiv eingestellte Elina Svitolina. Aber ich hatte das Gefühl, dass die offensiv eingestellte, die mutige Madison Keys sich heute durchgesetzt hat in einem unglaublich engen Match und in einem wirklich unterhaltsamen Match. Und dass sie am Ende dann aber auch verdient gewonnen hat.
Ja, man kann mutig sagen, man kann natürlich auch stur sagen, so viele andere Arten zu spielen hat sie jetzt auch nicht im Angebot. Es war eine knappe Geschichte und irgendwie war es halt so ein richtiges Tennismatch. Also Svitolina war die bessere Spielerin im ersten Satz, da hat Keys auch noch ein paar zu viele Fehler gemacht. Wir können ja gleich mal über ihren mittlerweile berühmt gewordenen Schlägerwechsel sprechen. Mit dem, dass ja nicht mehr so viel passieren soll, ist dann aber im ersten Satz passiert und hat Svitolina einfach so dieses grundsolide Tennis gespielt, was ihn in die Top 5 geführt hat. Und dann hat Keys übernommen, aber jetzt nicht in einer Art und Weise, wo sie Svitolina komplett weggedrückt hat, sondern sie war ein bisschen besser im zweiten Satz, damals auf Augenhöhe im dritten Satz und zum Ende ist sie, wie schon im Match zuvor, gegen Rybakina dann leicht davongezogen. Ein paar mehr Winner drin gehabt, ein paar weniger Fehler gemacht. Also ich würde sagen, beide haben das gespielt, wo sie sich, glaube ich, am wohlsten bei fühlen. Und das bei diesen Bedingungen ist dann ein Vorteil für Keys, die so ihr Ding durchgezogen hat. Und jetzt in der Tat, was sind's? 9 oder 10 Matches in Folge in Australien gewonnen hat. Ja. Das ist natürlich schon beeindruckend.
10 Matches hat sie jetzt in Folge gewonnen. Und das ist beeindruckend. Das ist inzwischen ein richtig großes Selbstbewusstsein, das sie sich dort erarbeitet hat. Und wir können dann auch noch einmal gerade sagen, ich muss auf die Winner schauen. Sehe ich jetzt gerade, 49 Winner hat Madison Keys geschlagen, 41 Unforced Errors. Bei Elina Svitolina war es auch positiv mit 20 Winnern und 15 Unforced Errors. Sie ist natürlich die etwas defensiver eingestellte Spielerin, aber da können wir auch sehen, dass das durchaus ein richtig gutes Niveau war. Und du hast den Schlägerwechsel angesprochen. Sie hat immer noch zwischendurch Phasen, wo sie so ein bisschen streut und wo sie dann so ein kleines bisschen den Plot verlässt und das ist heute sehr selten gewesen, fand ich. Sie war über die gesamten 3 Sätze relativ konstant gut.
Ja, es ist natürlich auch irgendwo in ihrem Spiel angelegt. Sie ist nicht so gut, wenn sie sich bewegen muss. Also wenn sie Standtennis spielen kann, dann ist sie Top-3 Spielerin oder so auf der Welt. Wenn sie es nicht spielen kann, ja, dann fällt sie halt doch ein bisschen aus der Kategorie raus. Und da sagen wir mal ganz kurz, der neue Schläger soll ihr mehr Kontrolle geben. Und Kontrolle ist zwar super, aber wenn man nicht rechtzeitig in den Ball rankommt, hilft es einem natürlich auch nicht so viel. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es hilft ihr, die Fehler da zu vermeiden, wo sie eigentlich zu vermeiden wären. Also sie wird nicht so viel besser mehr in der Beinarbeit werden in ihrem Alter, aber die Unforced Errors kann sie natürlich vermeiden, so in diesen ersten Schlägen, wo sie noch nicht so außer Position gebracht werden kann. Und wenn man jetzt den ersten Satz guckt, da sind die Unforced Errors passiert, in diesen kurzen Bällen. 10-2 war das bei ihr. Und dann hat sie sich da stabilisiert, hat sie sicherer auch aufgeschlagen mit der Zeit. Bei Svitolina hat Aufschlag ein klein bisschen nachgelassen. Und dann hat Keys weder in den kurzen noch in den langen Bällen zu viele Unforced Errors gemacht. Und ein paar werden immer dazugehören, ist ja auch okay. Sie ist diejenige, die mehr Risiko geht und gehen muss in einem Match. Aber für ihre Verhältnisse, fand ich, war das richtig gut. Und dann merkt man natürlich wirklich das Selbstbewusstsein, um durch zwei enge Geschichten wie gegen Rybakina und Svitolina durchzukommen und zum Ende hin diejenige zu sein, die ein paar mehr Winner setzen kann.
Elina Svitolina, das müssen wir jetzt dann auch nochmal gerade sagen, ist das dann so ein kleines bisschen, ist ihrem Spiel dann so ein bisschen das Limit gesetzt, weil sie hatte heute ihre Chancen, sie konnte sie nicht nutzen und da hat sie vielleicht dann auch nicht genügend Druck gemacht und es ist ja dann auch, es ist ihr Spiel, dass sie dann eher defensiv eingestellt ist. Aber ich hatte da so das Gefühl, dass sie zwischendurch die Möglichkeit hatte, das Spiel an sich zu reißen und das dann so ein kleines bisschen verpasst hat, weil sie sich immer wieder dann das Spiel von Keys hat aufzwängen lassen.
Ich glaube, wenn man auch auf die Karriere guckt, dann sieht man, dass Keys hier die Grand-Slam-Spielerin ist und Svitolina ist die Tour-Spielerin. Und Tour-Spielen ist normalerweise belohnt, wenn konstant Resultate gebracht werden, wenn es wenig Niederlagen gibt, die jetzt zum Haare raufen sind. Und darin ist Svitolina ja in ihrer Karriere mal sehr gut gewesen. Jetzt nach ihrer Mutterschaft hat sie so ein bisschen umgestellt, wie sie spielt, aber das ist die Grundlage von ihrer Karriere gewesen. Keys viel mehr heiß-kalt, aber hat halt doch einige Grand-Slam-Halbfinals mehr als Svitolina und ist halt in den großen Momenten doch etwas präsenter, hat jetzt auch erst nur ein Grand-Slam-Finale erreicht und sich dort jetzt auch nicht so gut verkauft, aber sie hat mehr Möglichkeiten, wenn auch nicht die Konstanz. Und am Ende werden sie wahrscheinlich eine ähnlich gute Karriere gehabt haben. Und auch hier als eine Karriere, die so ein bisschen ihrer Persönlichkeit oder Tennispersönlichkeit zumindest entspricht.
Es ist das 7. Halbfinale bei einem Grand Slam für Madison Keys und sie steht jetzt dann einer Gegnerin gegenüber, die im Moment hier absolut Frau Gnadenlos ist. Das ist Iga Świątek. Die hat heute gegen Emma Navarro gewonnen und das wirklich relativ klar mit 6-1 und 6-2. Emma Navarro, das wussten wir vorher, hat unglaublich viel arbeiten müssen in den ersten vier Matches. Sie war vielleicht nicht zu 100% im Vollbesitz ihrer Kräfte. Das soll aber überhaupt nichts in Abrede stellen, dass sie heute mal wieder von Iga Świątek, nicht sie mal wieder, sondern mal wieder eine Gegnerin von Iga Świątek, einfach an die Grenzen gekommen ist. Das ist nach wie vor unglaublich kompromisslos. Das ist nach wie vor komplett humorlos, was Iga Świątek spielt und so beeindruckend. Emma Navarro hat das Spiel im zweiten Satz ein kleines bisschen spannender gemacht, als es das Ergebnis meiner Meinung nach zum Ausdruck bringt. Aber über die gesamten knapp 80 Minuten war sie chancenlos gegen Iga Świątek. Und das ist jetzt die fünfte Gegnerin, die, also wir können Katarina Siniakova sogar ein bisschen rausnehmen, die letzten vier Gegnerinnen, wo Iga Świątek jetzt mal 4-7 Spiele abgegeben hat.
Ja, es waren schon zwei unterschiedliche Sätze, aber in beiden war Świątek die klar verdiente Siegerin. Also im ersten hat sie wieder gegen den Aufschlag von Navarro dominiert, wie sie es jetzt mit einigen Gegnerinnen in Folge gemacht hat. Also fast 60% der Return-Punkte gewonnen. Ziemlich viel ist tief und, wie du sagtest, gnadenlos hinten an der Linie gelandet. Da war auch nicht viel zu holen für Navarro. Da hat man dann gesehen, dass Navarro am Ende mit Wasser kocht und das ist bei Świątek nicht der Fall. Spannender war dann der zweite Satz, der auch zwei Phasen hatte. Fünf enge Spiele oder engere Spiele zum Anfang und dann ist Świątek zum Ende komplett weggezogen. Was hier kurios war, und das habe ich wirklich noch nie gesehen, nur ein Viertel der Punkte im zweiten Satz waren kürzer als fünf Schläge. Lag daran, dass bei Świątek der Aufschlag nicht mehr so gekommen ist, lag aber auch daran, dass sich beide dann in diesen Grundlinienduellen verbissen haben. Und da hatten wir drüber gesprochen, in den Matches zuvor war das exakt, wo Navarro das gewonnen hat. Da hat sie kaum Fehler gemacht in diesen mittleren und in langen Punkten und die Gegnerin irgendwann doch. Und Świątek macht diese Fehler aber nicht. Also am Ende stehen hier bei diesen mittleren Punkten 9-7 Unforced Errors für Świątek nach zwei Sätzen, ist vollkommen okay für beide. Gegen die anderen Gegnerin stand da wahrscheinlich am Ende 23-7 oder so. Und das heißt, den Vorteil hatte Navarro nicht, selbst in der Phase, wo sie besser drin war. Und hat dann auch gegen, ich würde sagen, vor allem die Vorhand von Świątek den kürzeren gezogen. Vorhand gegen Vorhand war Navarro klar unterlegen. Und Jetzt kann man natürlich noch über diesen kontroversen Moment sprechen. Ich weiß nicht, ob du da im Stadion warst, den vielleicht sogar direkt gesehen hast, aber du kannst ihn ja mal beschreiben für uns.
Nein, ich war nicht im Stadion, das war im zweiten Satz. Es gab einen Stoppversuch von Emma Navarro. Iga Świątek geht nach vorne und der Ball, naja, ist relativ klar ein zweites Mal aufgesprungen. Der Ball geht übers Netz. Emma Navarro spielt weiter, weil sie sich nicht hundertprozentig sicher war, ob der Ball ein zweites Mal aufgesprungen ist und verliert den Punkt dann. Und dann sagt sie zur Schiedsrichterin, warum kann ich das jetzt nicht challengen mit dem Video-Review? Und dann sagt die Schiedsrichterin Eva Asteraki, ja, du hättest sofort aufhören müssen. Und das kann man meiner Meinung nach nicht verlangen von einer Spielerin, dass sie den Punkt sofort abbricht. Weil wenn das falsch war, dann kriegt die andere auch den Punkt zugesprochen. Und da bin ich natürlich auch klar für eine Regeländerung, dass eine Spielerin dann auch nochmal nach dem Ballwechsel sagen kann, okay, das möchte ich mir nochmal angucken. Weil es ist ja wieder die Natur der Spielerinnen und Spieler, dass sie einen Punkt so abbrechen, wenn ein Ball vielleicht ein zweites Mal aufgekommen ist. Weil er kommt ja zurück. Und das war vielleicht in der Schnelligkeit überhaupt nicht zu erkennen für Emma Navarro, aber Iga Świątek hat es auch nicht gewusst und hat es die Schiedsrichterin entscheiden lassen und die hat gesagt, nein, der Ball ist nicht zweimal aufgekommen und sie kann nicht reviewen und das ist tatsächlich eine Regellücke.
Ja, vor allem, wofür ist das System da? Das System ist da, dass im wichtigsten Moment kein entscheidender Fehler passiert, weil wenn es jetzt irgendwo in der ersten Runde im dritten Spiel passiert, so what? Aber es ist das Viertelfinale bei einem Grand Slam-Turnier. Und da sollten natürlich alle Möglichkeiten mitbedacht sein. Und in so einem Moment wird halt auch kaum jemand einen Punkt abbrechen. Vor allem wird es niemand wahrscheinlich in einem Grand Slam-Finale tun. Und von daher ist das eigentlich eine so leichte Lücke, die, glaube ich, ohne Probleme zu schließen wäre. Und vielleicht diejenigen, die es entschieden haben, haben das Match jetzt gesehen und werden auch schnell nachbessern nach den Australian Open.
Und da können wir nochmal, gerade wo wir dabei sind, können wir über eine andere Geschichte sprechen, weil es gab gestern zwei Entscheidungen mit Netzaufschlägen. Und es ist seit den French Open so, dass die Schiedsrichter selber das Netz schießen und keine elektronische Unterstützung haben. Und ich habe es noch nicht bestätigt bekommen. Aber Lindsay Davenport hat ich glaube, Tennis Channel hat sie gesagt, dass die Firma, die Netzsensoren macht, dass die pleite gegangen ist vor den French Open und dass es da keinen Ersatz gibt, weil man wohl immer noch in irgendwelchen Verhandlungen ist mit dieser Firma, die insolvent gegangen ist. Und seit den French Open heißt es, dass das Netz vom Schiedsrichter geschiezt wird und dass es keinen Netzrichter gibt. Und da gab es ja gestern die Situation bei Alexander Zverev und Tommy Paul. Und Alexander Zverev hat hinterher auch gesagt, das war ein klarer Netzaufschlag. Und ich weiß überhaupt nicht, es wird hier alles ausgeleuchtet in diesem gesamten Melbourne Park. Wir haben für alles die beste Technik und dann haben wir das Netz nicht, was geschiezt wird oder was vom Schiedsrichter geschiezt werden muss. Das ist auch noch eine lustige Plattitüde, die wir hier während der Australian Open erlebt haben.
Und hoffen, dass die Electronic Line Calling Firma nicht pleite geht. Ja. Und wenn doch, dass noch ein paar Linienrichter am Start sind.
Ja, das hoffe ich auch. Ich weiß es nicht ganz genau. Mir laufen immer nur die Schiedsrichter über den Weg hier im Moment, gerade in der Medienkantine. Aber
die anderen sitzen in der dunklen Kammer.
Die anderen sitzen in einer dunklen Kammer, ja.
Die werden heiß gemacht, wenn sie doch mal raus müssen.
In fensterlosen Räumen sitzen sie.
Ja, laufen dann für Eye of the Tiger raus, wenn es doch
so mal sieht's aus, ist. So sieht's aus. Du hast eine sehr lebhafte Fantasie, Philipp. Iga Świątek trifft jetzt also auf Madison Keys. Hat deiner Meinung nach Madison Keys eine Chance? Also ich sage, wenn sie ihr Spiel fast fehlerfrei durchsetzen kann, glaube ich, kann sie Iga Świątek nerven. Aber das Ganze ist bislang so dominant von Świątek, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Madison Keys hier eine richtig spannende Nummer draus machen kann.
Ja, man kann jetzt natürlich sagen, sie hat noch nicht so eine Gegnerin wie Keys gehabt. Und gegen wen hat Świątek verloren bei den Hardcore Grand Slams in den letzten Jahren? Meistens gegen Spielerinnen wie Keys, die schnell auf den Punkt gehen können. Jetzt ist halt die Frage, wird Keys schnell auf den Punkt gehen wollen und damit unter Umständen riskieren, dass sie hier am Ende auch mit 1-1 nach Hause geschickt wird? Weil die Möglichkeit dann zu gewinnen, die ist höher. Wenn sie jetzt vielleicht leicht zurückhaltender spielt, weil es ein Halbfinale ist, dann kann es natürlich ein braves 6-3, 6-4 werden und dann klatschen vielleicht alle. Aber ich glaube nicht, dass das Ziel von Keys ist, sich hier teuer zu verkaufen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ich meine, hart steht das 1-1. Der Sieg kam damals in Cincinnati. Das ist mit der schnellste Court auf der Tour. Das ist er hier nicht. Von daher, Świątek ist schon die, weiß ich, 70-30 Favoritin, aber ich wäre jetzt nicht total schockiert, wenn Keys das gewinnt.
Madison Keys also gegen Iga Świątek und Arina Sabalenka gegen Paula Badosa. Morgen als erstes Sabalenka gegen Paula Badosa und danach Madison Keys gegen Iga Świątek ab 9.30 Uhr deutscher Zeit. Das waren die beiden Frauen-Viertelfinals, die wir heute erlebt haben. Gehen wir zu den Männer-Viertelfinals und da hat es ein Match gegeben, was ich habe versucht, eine Beschreibung dafür zu finden hier im Laufe der letzten Stunden. Ich habe nur gedacht, es war skurril schön, das Match zwischen Ben Shelton und Lorenzo Sonego. Ben Shelton gewinnt es mit 6 zu 4, 7 zu 5, 4 zu 6 und 7 zu 6. Und dieses Match war auf eine Weise sehenswert, wo ich gedacht habe, zwischendurch schaue ich ein kleines bisschen im Verkehrsunfall zu. Danach hat es dann allerdings zwei der schönsten Ballwechsel des kompletten Turniers fabriziert. Ben Shelton hat viele Winner geschlagen, natürlich mit seinem Aufschlag. Lorenzo Sonego ist unglaublich häufig ans Netz gegangen. Dadurch hat das eine Attraktivität bekommen, dass man sich nicht davon lösen konnte. Und dann waren zwischendurch wieder Ballwechsel dabei, wo man gedacht hat, sie spielen wie die ersten Menschen. Das war sehr, sehr lustig heute, dieses Match anzugucken. Ich konnte es nicht so richtig greifen, dieses Match. Du?
Ja, ich habe dann nur ab dem Mitte des dritten oder so gesehen. Mhm. Also da hatte es sich schon entwickelt. Ich habe jetzt natürlich noch nachgeguckt, was vorher passiert ist. Ich meine, eine Zahl steht halt wirklich, ne? Sticht ja vorher diese 90 Netzangriffe, genau, von Sonego. Das ist schon stramm. Und am Ende ist es schon so gewesen, dass Shelton auch hier der solidere Spieler gewesen ist, hat weniger Fehler gemacht. Sonego gerade zum Ende hin hat die Entscheidung versucht, selber zu suchen, aber hat dabei ziemlich viele Fehler gemacht. Während Shelton, gerade wenn wir jetzt mal den kann man ganz gut sogar als Beispiel nehmen, den Tiebreak des vierten Satzes, da hatte Sonego 3-4 Mal die Chance, aber da hat ihn dann die Vorhand im Stich gelassen oder es war ein Netzangriff, der dann doch nicht so gesessen hat und er hatte eine gute Quote am Netz vorne. Und Sonego muss, glaube ich, mehr riskieren, weil er nicht ganz so athletischer Typ ist wie Shelton, weil er nicht ganz so athletisch ist wie Shelton. Und ich glaube, das hat zu der Art von Match geführt, weil wenn wir uns Shelton angucken, sein großes Problem, das hat man hier wieder mal gesehen, ist der Return. Der kriegt ziemlich viele Returns rein, aber der macht wenig draus. Und er ist jetzt auch nicht der super Angriffsspieler, er ist schon ein Angriffsspieler, aber er nutzt seine Athletik auch, um viele Bälle zurückzubekommen, um Gegner, wenn es sein muss, auch mal auszusitzen. Und am Ende hat sich Sonego hier ein bisschen selbst rausgenommen. Oder man kann halt sagen, Shelton ist der leicht bessere Spieler und hat deswegen verdient gewonnen.
Sonego hatte natürlich auch schon ein paar Meilen mehr auf dem Tacho als Ben Shelton jetzt hier in diesem Spiel. Aber was ich fand, was Sonego zu selten geschafft hat, ist wirklich Zugriff auf den Aufschlag von Ben Shelton zu bekommen. Der hat ihn wirklich sehr gut beschützt, hat am Ende auch 12 Punkte mehr gemacht. In so einem engen Match ist das durchaus eine ganze Menge. Und er hat die kurzen Punkte natürlich komplett dominiert, 109 zu 80 am Ende. Die mittleren Rallyes, die hat zum großen Teil Sonego gewonnen. Aber ich fand, er hatte nie die Möglichkeit, einen Zugriff auf den Aufschlag von Ben Shelton zu bekommen. Das ist natürlich die große Waffe nach wie vor von Ben Shelton und die wird es auch in Zukunft sein. Dagegen ein Mittel zu finden, das ist nicht ganz leicht. Da braucht es schon besondere Return-Fähigkeiten, gerade gegen den Linkshänder.
Na gut, dass wir im Halbfinale jemanden sehen, der die hat. Ne?
Ja.
Es wird halt so spannend, wenn Shelton ein bisschen besser beim Return wird. Weil im Endeffekt ist er wirklich so, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber es wird wahrscheinlich so sein, unter den Top 50 ist er der zweit-, dritt beste Aufschläger und wahrscheinlich einer der fünf schlechtesten Return-Spieler. Und dadurch sind die Matches in einer gewissen Weise oder können ein bisschen langweilig werden und auch ein bisschen unrhythmisch werden. Aber dann bringt er natürlich zeitgleich so eine Showart mit, dass dann ja die Highlight-Ballwechsel auch wirklich Highlight sind und in Erinnerung bleiben. Und ich vermute aber, dass er in der nächsten Runde auch, also das sind vielleicht zwei, drei enge Sätze dabei, aber ich sehe da zum Beispiel weniger Chancen für ihn als Keys gegen Świątek hat.
Ich habe es gerade mal nachgeguckt bei Tennis Abstract. Return Points One von den Top 50, das ist auf Platz 49.
No, macht Sinn, ne?
Ja, es macht auch Sinn. Weißt du, wer Platz 50 ist? Kann man sich auch denken, ist ein ähnlicher Spieler. Giovanni Pecci-Perica.
Nee? Ah, okay.
Bublik ist auf ungefähr Position 42. Also vor Ben Shelton sind Nicolas Jarry, Tellen Kriegsbo und Brandon Nakashima, Alexei Popperin dann noch. Und ist natürlich, ja, ist eine Sorte an Spielern, die einen hervorragenden Aufschlag haben. Und die vielleicht dann auch so ein kleines bisschen dadurch behindert werden oder gehindert werden an größerem Erfolg, dadurch, dass sie den Return nicht im Griff haben. Und Hubert Hurkacz zum Beispiel ist das berühmteste Beispiel ja dann auch, ne? Oder das berühmteste Beispiel in den letzten Jahren.
Kriegsvoll soll sich mal schämen, ernsthaft. Der sollte einen besseren Return haben. Ich weiß, der hat einen erstaunlich guten Aufschlag, aber da ist eigentlich doch einiges mehr noch drin.
Zählen Kriegsvoll soll sich was schämen. Damit habe ich nicht gerechnet mit diesem Satz heute von dir. Eine Geschichte müssen wir noch erzählen, weil Ben Shelton hat in seiner Pressekonferenz, als sie beendet war, hat er dann nochmal das Wort ergriffen, hat gesagt, Leute, und da ist er nochmal auf die Kritik eingegangen, die auch Novak Djokovic gegenüber dem Host-Broadcaster hatte. Leute, sagte er, diese On-Court-Interviews sind wirklich schlimm, sagte er. Und er sagte, er sei 2-3 Mal interviewt worden und hat hinterher gedacht, was soll das alles hier? Er war davon ausgegangen, dass die On-Court-Interviews dafür da sind, dass sie den Sport wachsen lassen, dass sie die Popularität wachsen lassen. Aber er sagte, das, was er in der letzten Woche nicht nur mit sich erlebt hätte, auch mit Novak Djokovic und auch mit anderen Spielern, das wäre unter aller Kanone gewesen. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber Ben Shelton hat sich hier heute mal gerade gemacht und das fand ich sehr beeindruckend.
Wir wissen jetzt ja seit vor 3-4 Tagen, dass Philipp immer den Laptop schließt, bevor die Interviews kommen. Ja. Von daher kann ich nicht so viel zu sagen. Aber bei Shelton darf man natürlich nie vergessen, der kommt so richtig aus einem Tennishaushalt. Papa war ja schon Profi, Papa ist ein sehr angesehener Coach, die ganze Familie ist im Tennis involviert. Also der, auch wenn er manchmal vielleicht ein bisschen schelmisch oder so rüberkommen mag, der ist schon, glaube ich, sehr vernünftiger, durchdachter Typ, der sich halt sein ganzes Leben im Tennis bewegt. Also der hat sich schon 3 bis 5 Gedanken um sowas gemacht.
Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, dass das ein sehr reflektierter Typ ist, Ben Shelton. Und ich war überrascht heute über seine Kritik, dass er einfach mal das Wort ergriffen hat und gesagt hat, Leute, jetzt bleibt nochmal sitzen und dann will ich auch nochmal was erzählen. Also Ben Shelton hat sich dann nochmal gerade gemacht und der Host-Broadcaster hat tatsächlich wohl im Moment so ein paar schlechte Tage. Also da muss man wirklich sagen, da gibt es wahrscheinlich noch das ein oder andere Krisentreffen, vielleicht auch noch mit Craig Tiley nach diesen Australian Open. Das war das Match von Ben Shelton und Lorenzo Sonego. Und jetzt müssen wir noch auf ein Match zu sprechen kommen oder über ein Match sprechen. Können wir darüber so richtig sprechen? Yannick Sinner gegen Alex de Minaur. 6-3, 6-2, 6-1. Das Ganze hat keine 2 Stunden gedauert. Alex de Minaur war sehr, sehr chancenlos und hatte wirklich überhaupt keine Mittel, um Yannick Sinner zu überraschen. Das Spannendste war, dass es vor dem Match Gerüchte gab, ob vielleicht Yannick Sinner rauszieht, weil er hatte ja schon im Achtelfinale über Unwohlsein geklagt und was man als gerüchtenweise zuhört, dass Yannick Sinner sowas wie eine Lungenentzündung vielleicht hat, auf jeden Fall schwer erkältet sei. Und da gab es wohl Gerüchte, dass Yannick Sinner rauszieht. Er hat nicht rausgezogen, hat jetzt hier heute überhaupt keine Arbeit gehabt und hat jetzt 2 Tage Zeit, um sich wieder zu regenerieren, um weiter zu regenerieren. Und natürlich wird er gegen Ben Shelton dann der Favorit sein. Aber es ist schon enorm, wie chancenlos Alex de Minaur heute war.
Man kann das in der Theorie erwarten, weil er halt im Matchup sehr schlecht aussieht, ja auch kaum Sätze gegen Sinner bisher gewonnen hat. Aber auf der anderen Seite mit der Info, und zwar recht offensichtlich in der Runde zuvor, dass Sinner nicht topfit ist, hätte man schon erwarten können, dass de Minaur daraus eine längere Geschichte macht. Und ich kann mir vorstellen, dass er echt schon ein bisschen schockiert war, dass er sofort einen Break kassiert hat. Also es hat 10 Minuten oder so gedauert, dann lag er das erste Break hinten und hatte sich dann nie mehr so richtig von erholt. Und im Laufe des Matches hat er dann angefangen, wirklich untypisch viele Fehler zu machen. Also gerade in den Sätzen 2 und dann bis Mitte des 3. Satzes war viel mehr Fehler drin, als man das von ihm normalerweise kennt. Da ist er ungeduldig geworden, da hat er dann schneller was probiert. Und ich hatte eigentlich das Gefühl am Anfang des Matches, dass Sinner nicht in Topform ist und dass Sinner hofft, hier irgendwie durchzukommen. Und dann hat ihm de Minaur halt überhaupt keinen Widerstand geboten. Und das fand ich dann schon überraschend. Und vor allem eben so diese Mittelphase. Vielleicht hat sie von Mitte des 1. bis Mitte des 3. gedauert. Die ist halt viel zu schnell gegangen. Und da hat de Minaur dann echt kaum Land gesehen. Und das fand ich dann schon ein bisschen zumindest überraschend.
Es war überraschend und ich habe dann mir heute noch ein bisschen das Spiel von Alex de Minaur angeguckt. Er hat halt ein Spiel, was die großen Jungs, also die Spieler 1,93, 1,95 mit einem starken Aufschlag, mit starken Grundschlägen, was sie nicht beschäftigt. Er ist einer, der hat keinen Gewinnschlag, also keinen, wo man sagen kann, er hat damit die Möglichkeit, 20, 25 Winner zu schlagen. Die Rückhand ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die ist so merkwürdig gewischt, also dann auch mit wenig Spin gespielt. Auch die Vorhand ist mit wenig Spin gespielt. Er hat halt seine Stärke, dass er unglaublich flink ist und dass er viel zurückbekommt. Aber wenn er auf solche Spieler trifft wie jetzt Jannik Sinner, er hat eine Bilanz von 13-19 gegen Sinner, Djokovic und Zverev. Und diese drei Siege waren beim ATP Cup beziehungsweise beim United Cup. Also dann vielleicht auch noch, müsste ein kleines Sternchen dran, weil vor heimischer Kulisse und Anfang der Saison und vielleicht nicht alle so in der allerbesten Form. Aber ich sehe da im Moment ohne eine Änderung im Spiel, und ich weiß nicht, wo sie herkommen soll, weil ihm sind meiner Meinung nach natürlich Grenzen gesetzt durch seine Größe, sehe ich da keine Aussicht auf Verbesserung gegenüber solchen Spielern. Und ich glaube, dass die Decke seines Könnens und seiner Fähigkeiten, dass die erreicht ist mit diesem Top-8-Platz. Und das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja ein fantastischer Platz. Aber er sieht sehr häufig und häufiger gegen diese Spieler ziemlich schlecht aus.
Na, er muss halt Offensive fabrizieren, ne?
Ja.
Die fliegt ihm jetzt nicht zu, weder durch die Technik noch durch den Körper. Und daher, er muss sich quasi in diese Schläge hineinlehnen, um dann was aus ihnen zu machen. Und du hast ja gesagt, das spielt sehr flach. Heute war auch eine Einblendung bei Eurosport. Ich meine, Sinner hat auf beiden Seiten ungefähr doppelt so viele RPMs, also Umdrehungen pro Minute, drin gehabt auf Vor- wie auf Rückhand. Und das sieht man, das bringt Wucht und das bringt eine gewisse Sicherheit mit sich. Und die muss die Menor herstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm irgendwann mal ein richtiger Lauf in Wimbledon gelingt, weil es da einfach nicht so viel Konkurrenz gibt, weil da gewisse Spieler schlagbar sind, weil man da auch das Tempo des Gegners nutzen kann. Aber hier hat er wahrscheinlich schon eine natürliche Grenze erreicht und die ist irgendwo 6, 7, 8 oder so in der Weltrangliste. Das ist besser, als ich und wahrscheinlich auch die meisten erwartet hätten. Und trotzdem war das heute natürlich schon eine ganz schöne Abräumung.
Das ist besser als ich. Und dann hast du so eine halbe Sekunde gewartet. Wie du das. Ja, das hätte ich jetzt auch so bestätigt. Ja, also Alexis Menor war, glaube ich, auch selber so ein kleines bisschen nicht peinlich berührt, aber hat sich dann schon entschuldigt beim Publikum, hat so eine Geste gemacht von wegen, es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr bieten konnte. Die Organisatoren haben dann auch jetzt noch ein Legenden-Doppel dann auf die Beine gestellt. Momentan spielen Marcos Bagdatis und James Blake gegen Mark Philippoussis und Leighton Hewitt, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer doch noch ein bisschen was haben. Das war wirklich eine sehr, 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 sehr unterwältigende Nummer, die wir dort erlebt haben. Also Jannik Sinner jetzt im Halbfinale gegen Ben Shelton und Novak Djokovic gegen Alexander Zverev am Freitag. Das erste Match wird das von Alexander Zverev gegen Novak Djokovic sein. Die haben einfach länger Pause gehabt. Ben Shelton braucht die Pause am dringendsten von allen Vieren und Jannik Sinner braucht die Pause ganz dringend, weil er sich noch auskurieren will. Und dies erleben wir dann am Freitag. Jetzt kommen wir noch gerade mal zum Herrendoppel, weil dort stehen jetzt auch die Halbfinalisten fest und unter anderem sind dort Kevin Kravitz und Tim Pütz dabei. Die haben sich heute in einem ganz engen Match gegen Julian Cash und Lloyd Glasspool durchgesetzt mit 7-6 und 7-6. Der erste Tiebreak ging mit 11-9 an Kravitz und Pütz und im zweiten Satz haben sie mit 7-5 gewonnen. Kravitz hat heute meiner Meinung nach exzellent retourniert. Tim Pütz hat hinterher im On-Court-Interview gesagt, ja, ich habe zwei gute Bälle gespielt, den Rest hat Kevin gemacht heute. Also Kevin Kravitz heute ganz klar der MVP. Sie treffen jetzt auf die Wimbledon-Sieger von letztem Jahr, auf Harry Heliavara und Henry Patton. Und dann gab es die große Überraschung im Herrendoppel. Marcelo Arevalo und Mate Pavic sind rausgeschieden gegen André Göransson und Sam Verbeek aus Schweden bzw. den Niederlanden. Die treffen jetzt auf Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Wir haben drei gesetzte Doppel hier noch. Kevin Kravitz und Tim Pütz gegen Harry Heliavara und Henry Patton morgen nicht vor 4.30 Uhr deutscher Zeit. Also wenn ihr euch den Wecker stellen wollt, gebt das ruhig ein, dieses 4.30 Uhr. Im Frauendoppel kann ich noch einmal berichten und da sind wir dann ja auch gerne mal mit dem Gossip dabei, dass ich muss es jetzt nochmal gerade nachgucken, Kristina Mladenovic und Zhang Zhuai hatten im Achtelfinale gegen Hao Ching-Chan und Ludmila Kitschinok gewonnen. Und Ludmila Kitschinok hat hinterher Mladenovic nicht die Hand gegeben. Und dann hieß es erst, ist Kitschinok eine schlechte Verliererin? Nein, sie hat das heute aufgeklärt. Sie hat gesagt, dass es bei einem Ballwechsel hat sie versehentlich aus ihrer Sicht Kristina Mladenovic getroffen mit einem Schmetterball, mit einem Volley. Und Mladenovic soll gesagt haben dann, pass auf, wenn ich in deiner Nähe bin. Und diese persönliche Bedrohung oder Drogen habe Ludmila Kitschinok dann persönlich genommen und deswegen hat sie ihr nicht die Hand gegeben. Auch nochmal ein kleiner Beef hier beim Frauendoppel. Dort haben wir eine oder die drei Topgesetzten im Halbfinale. Das sind nämlich jetzt hier Katerina Siniakova und Taylor Townsend. Die treffen auf Mira Andreeva und Diana Schneider, die hier ein exzellentes Turnier spielen. Und dann haben wir Suhai Zhe und Jelena Ostapenko. Die treffen auf die ihren zwei Gesetzten Gabriela Dabrowski und Aaron Routliff. Bislang, der Frauendoppelwettbewerb liefert komplett.
Ja, die besten Doppel der Welt. Mhm. Eigentlich, ne? Ja. Guck mal durch, aber sollten schon, also einzige ist Vinci und Paolini, aber die sind von Andreeva Schneider rausgenommen worden.
Also Errani und Paolini, Vinci und Paolini, das Vinci und Errani ist schon ein bisschen länger her.
Also von Errani und Paolini rausgenommen worden und wahrscheinlich hat Vinci es kommentiert. Ja. Aber ja, also ich würde sagen, das Damendoppel ist ja so in einer ziemlichen Blüte und ja. Ist da wunderbar, wenn Mladenovic noch so eine Geschichte bietet. Also ich stelle es mir jetzt wie in so einem 90er-Jahre-Highschool-Film vor, dass sie so Kaugummi-Count an der Ecke jetzt wartet und böse guckt zumindest.
Ja, auf jeden Fall hier im Frauendoppel ist das Halbfinale auch erreicht und im Mixed haben wir ein rein australisches Mixed-Finale mit zwei Wildcard-Inhabern. Und das letzte Mal, dass es ein rein australisches Finale gegeben hat in einem Doppel- oder Mixed-Wettbewerb, das war 1967, da war nicht mal ich geboren. Kimberly Birrell und John Patrick Smith treffen auf Olivia Gedecky und John Pierce. Und Kimberly Birrell war die, die gegen Eva Lys in der ersten Runde verloren hatte. Und hinterher, wir waren bei der Pressekonferenz von Eva Lys und mussten vorher ein bisschen warten. Und da saß Kimberly Birrell hinter mir und hat Tränen vergossen, weil sie gesagt hat, oder weil sie dann hinterher dann auch in der Pressekonferenz gesagt hat, ich habe hier so ein schlechtes Match abgeliefert, ich habe so ein gutes Jahr, so einen guten Sommer gehabt und dann kriege ich 10 Minuten vor dem Match, kriege ich eine andere Gegnerin zugeteilt und kann dann einfach meinen Tennis nicht durchbringen und war wirklich bitterlich enttäuscht und die steht jetzt im Mixed-Finale, auch nochmal eine richtig schöne Geschichte, das erste rein australische Doppel- oder Mixed-Finale seit 1967.
Und damals, muss man sagen, sind noch nicht alle zu den Australien
offen. Nee, damals gab es auch noch ein 96er-Feld im Einzelwettbewerb. Das gibt es ja erst seit 1988, seitdem man in den Melbourne Park umgezogen ist, dass 128er-Felder dann beim Einzel sind. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Und ich muss jetzt leider die schlechte Nachricht überbringen, dass es morgen keinen Podcast geben wird. Ich habe leider niemanden gefunden, mit dem ich einen Podcast aufnehmen kann. Wir werden am Freitag in unserem Halbfinal-Podcast über die Männer, werden wir auch die Frauenhalbfinals besprechen. Das von dieser Seite aus. Wenn es euch trotzdem gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, ich möchte das finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per PayPal und per Steady ist das möglich. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.